Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Carla Spangenberg.
Freundschaft stelle ich mir als Konzept mehr so vor wie ein Spinnennetz. Und in diesem Spinnennetz sind die Freundschaften verschiedene Knotenpunkte. Die können mal fester sein, sie können sich aber auch lösen. Aber wenn in einem freundschaftlichen Netzwerk mal ein Knoten sich auflöst, dann ist das Netz an sich immer noch da.
Also die Liebe ist die große Erzählung, wo wir tatsächlich ein relativ genaues Bild haben, wie das zu sein hat. Freundschaften sind kleine Erzählungen. Und deshalb ist es vielleicht auch schwerer, sie zu betrauern, wenn sie zu Ende gehen.
Gehe nicht vor mir, vielleicht folge ich dir nicht. Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich dich nicht. Gehe einfach neben mir und sei mein Freund. Dieses Zitat von Albert Camus beschreibt für mich, worum es heute gehen wird. Um das Bedürfnis, unabhängig und selbstgenügsam den eigenen Weg zu gehen einerseits und das Bedürfnis nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Für viele Alleinstehende, die in keiner Paarbeziehung leben, bildet Freundschaft einen wichtigen Halt. Ist Freundschaft also vielleicht stärker als die Paarbeziehung, weil sie uns Freiheit lässt und Stabilität schenkt? Oder überdauert die Liebe doch als das große Ideal? Und was ist, wenn die Freundschaft endet? Laufen Freunde wirklich im Gleichschritt oder sind sie nur zeitlich beschränkte Weggefährten? Alleinsein, Einsamkeit und der Wert der Freundschaft ist unser Thema heute bei Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg und zum Nachdenken habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Daniel Schreiber. Sie sind geboren 1977 in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sind Journalist und Autor und ihr neuester Essay Allein ist eine Wanderung auf dem schmalen Grat zwischen selbstgenügsamen Alleinsein und drohender Einsamkeit. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und ich begrüße Jo Schück, geboren 1980 in Bayern. Sie sind Journalist und Autor und moderieren seit 2014 die Kultursendung Aspekte im ZDF. Vergangenes Jahr ist Ihr erstes Buch erschienen, Nackt im Hotel, wie die Freundschaft der Liebe und der Familie den Rang abläuft. Und in dem betrachten Sie die Bedeutung der Freundschaft als Lebensform in einer sich wandelnden modernen Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir alle hier sein dürfen.
Zu Beginn bringe ich ja immer fünf Begriffe mit der Bitte, in einem kurzen Satz zusammenzufassen, was Ihr erster Gedanke dazu ist. Wir fangen an mit dem Wort Freund, Freundin, Jo Schück.
Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Daniel Schreiber.
Ich wünschte auch, ich könnte singen. Freunde und Freunde sind Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Und die Beziehungen zu ihnen sind ein Geschenk, aber dieses Geschenk hat auch Grenzen, glaube ich.
Wir ordnen ja heute die Beziehungen und deswegen ist der zweite Begriff, den ich mitgebracht habe, Liebe. Jo Schück, genau.
Liebe ist in meinen Augen eine Spezialform der Freundschaft. Wenn man so will, auch das Salz in der Beziehungssuppe. Man wird aber auch satt ohne die Liebe.
Liebe ist etwas, was die meisten Menschen suchen und der vielleicht wesentlichste Bestandteil dessen, was sie unter Glück verstehen.
Und dann ein dritter Begriff, der sich in diesen Beziehungen befinden kann, Familie, Jo Schück.
Auch das in meinen Augen eine Spezialform von freundschaftlichen Netzwerken, ein essentielles soziales Netzwerk, das aber vor allem gesellschaftliche Verhandlungsmasse ist. Also was Familie ist, das entscheidet die Gesellschaft ständig neu.
Und Daniel Schreiber, Familie?
Ja, ich glaube auch, dass sich die Idee von Familie verändert hat. Sie ist etwas, in das man hineingeboren wird, aber wird immer mehr zu etwas, das man sich sucht, wählt und aufbaut und ist in jedem Fall wichtig für ein gelungenes Leben.
Und jetzt kommen wir zu dem zweiten großen Thema unserer Sendung heute. Und zwar starten wir mit dem Begriff Einsamkeit, Daniel Schreiber.
Ja, auch wenn wir es nicht wollen, erleben wir alle Phasen der Einsamkeit. Sie sind nur so traumatisch für uns, dass wir sie relativ schnell abspalten und später nicht wirklich drüber sprechen können.
Jo Schück, Einsamkeit?
Ich glaube, Einsamkeit ist als dauerhafter Begleiter vor allem auch ein großer Krankmacher, auch ein Symptom unserer Gesellschaft.
Mhm, darüber werden wir vielleicht später noch sprechen, diese Frage nach der Pathologisierung der Einsamkeit. Daniel Schreiber, jetzt gegenüber der Einsamkeit, was sagen Sie zu dem Begriff Alleinsein?
Ja, ich glaube, Alleinsein ist eine Zeit, die man gestalten kann, die man für sich gestalten kann. Und irgendwann im Leben bekommen die meisten Menschen das Gefühl, dass sie genau davon nicht genug haben.
Ja, stimme zu. Ich habe den Eindruck, Alleinsein ist so ein bisschen der Luxus in einer dauervernetzten Welt.
Ah, schön. Ja, da freue ich mich drauf, wenn wir da gleich noch drüber sprechen, dieser Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Daniel Schreiber, Sie wollten ja eigentlich auch ein Buch über Freundschaft schreiben, aber im Schreibensprozess wurde es dann ein Buch über das Alleinsein. Wie kam es dazu?
Ja, mir ist einfach bewusst geworden, dass meine Fragestellung auch bei der Idee, über Freundschaft zu schreiben, schon eine Fragestellung war, die sich darum drehte, ob man allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Und natürlich spielen Freundschaften in so einem Leben also eine ganz tragende, vielleicht die zentrale Rolle. Aber ja, letztlich ist mir aufgefallen, dass ich so ehrlich mit dieser Frage umgehen musste, damit es ein gutes Buch wird, damit ich es für mich wirklich beantworten kann.
Und jetzt haben wir ja kurz auch schon über diese Pathologisierung der Einsamkeit gesprochen. Also dass gesagt wird, Einsamkeit ist irgendwie eine Krankheit. Was halten Sie davon? Können Sie damit was anfangen?
Also ich glaube, dass Einsamkeit etwas sehr Traumatisches ist. Und ich glaube, man muss natürlich vorsichtig sein, damit das so zu einer Krankheit zu stilisieren. Das ist es nicht, das ist ein Gefühl. Aber dieses ein Gefühl, dass, wenn es lange anhält, tatsächlich mit psychischen Veränderungen einhergehen kann. Also es gibt bestimmte Dilemmata, die aufbrechen. Das kann so ein Katalysator sein für ja, Probleme, die man schon mal hatte, Depressionen, Angststörungen und so weiter. Generell hat man das Gefühl, ja, man ist nicht man selbst. Man sieht Gefahren, wo es keine gibt. Man wird ganz also hypersensibel für alle möglichen Abneigungen, Zuneigungen von Menschen. Ja, und es ist tatsächlich eine, obwohl sie häufig ist für viele Menschen, es ist eine sehr traumatische Erfahrung.
Jocuk, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie halten die Einsamkeit auch für ein Symptom unserer Gesellschaft. Wie meinen Sie das?
Na, ich glaube, das, was Daniel gerade gesagt hat, die Unterscheidung zwischen ist es eine Krankheit oder ein Krankmacher, die ist ganz wichtig. Also Einsamkeit an sich ist keine Krankheit, aber sie kann eben dazu führen, dass Krankheiten befeuert werden, ne? Wie so ein Katalysator hast du es genannt. Also sagen wir mal, die Gesellschaft befördert Einsamkeitsstrukturen durchaus, wenn wir sehen, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt, dass es Trennungen en vogue sind fast schon, dass wir eine ungebrochen hohe Scheidungs- und sonstige Trennungsquote haben bei romantischen Beziehungen und dass auch immer mehr ältere Menschen in Einsamkeit leben, dann zeigt das, dass die Gesellschaft, also es ist jetzt immer so ein bisschen sehr platt gesagt, aber ich sage jetzt mal, die Gesellschaft hat noch nicht die Mittel gefunden, den sozialen Kitt, der aus alten Beziehungsmodellen vielleicht noch Bestand hatte, in eine Neuzeit zu überführen. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir von dem Kitt der Gesellschaft, von dem wir alle sprechen, den wir alle irgendwie auch gut finden und irgendwie auch eine Solidarität dahinter sehen, dass wir Strukturen geschaffen haben, um eben einsame Menschen besser zurückzuintegrieren in ein soziales Netzwerk. Das hat was mit Social Media zu tun. Das hat was mit ungebremstem Kapitalismus am Ende des Tages zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Menschen einfach kein Handwerkszeug an die Hand gelegt bekommen, wie sie auch aus schwierigen, traumatischen Situationen vielleicht wieder rauskommen können. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen, die sollten im Fokus unserer Überlegungen sein, weil es eben auf Dauer auch für eine Gesamtgesellschaft nicht gut sein kann, wenn immer mehr Menschen diesen Katalysator spüren, der sie dann am Ende vielleicht sogar krank macht.
Mhm. Und wir haben ja jetzt über Einsamkeit gesprochen, aber das Alleinsein an sich ist ja schon nochmal was anderes. Also ich sage jetzt auch mal du, ne? Wir sind ja hier auch in einer Bitte. Beziehungsgeschichte. Also Sie haben schon, du hast eben schon gesagt, viele Single-Haushalte, 40% in Deutschland, in den Städten sogar 50%. Aber dieses Alleinsein ist ja nicht gleich Einsamkeit. In deinem Buch sagst du zum Beispiel, es gab mal eine Tinder-Kampagne, die hieß Single Not Sorry. Also ich bin eigentlich ganz in Ordnung mit dem Alleinsein. Ist vielleicht auch ja, diese flexible, moderne Gesellschaft und auch diese Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Reisen, vielleicht das Jet-Set-Life, so ein bisschen der Grund dafür, wieso wir lieber allein leben?
Na, ich glaube, man muss unterscheiden. Also Single Not Sorry soll ja heißen, ich habe keine romantische, dauerhafte Paarbeziehung gerade, aber dafür muss ich mich bitte nicht entschuldigen müssen. Das ist ja das Ideal der romantischen Liebe, dass wir wie so eine Monstranz vor uns hertragen, das ich auch in meinem Buch zum Beispiel stark kritisiere, weil es ganz viel Unzufriedenheit und Unglück bringen kann für all diejenigen, die eben gerade keine romantische Liebesbeziehung vorweisen können. Es ist ja wirklich so wenig wie damals in der Sparkassenwerbung. Ne? Mein Haus, mein Hund, meine Ehe, meine Superpartnerin, mein Superpartner. Und ich glaube, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite zu sehen, dass tatsächlich die Statistik immer mehr ansteigt in Sachen Single-Dasein und dass ein unter diesen vielen Singles, die alleine sind und glücklich alleine sind, steigt natürlich auch die Zahl der einsamen Menschen. Und das, wie gesagt, ist, glaube ich, gerade in älteren Generationen immer mehr ein größeres Problem. Siehe auch England, das Einsamkeitsministerium, was eingeführt wurde in UK, das hat ja Gründe, weil man eben auch politisch erkannt hat, oh, das könnte unsere Gesellschaft auseinandertreiben, da sollten wir etwas tun. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem einen Ideal, ich bin glücklich alleine, und der anderen Sache, dass eben durch viele allein lebende Menschen eben auch viele oder mehr und mehr einsame Menschen entstehen könnten. So. Und wenn man das unterscheidet, dann kann man auch mit dieser Differenzierung, glaube ich, da das Problem angehen besser.
Ja, dieses vorherrschende Ideal der Paarbeziehung und der großen romantischen Liebe, das ist auch etwas, was du beschreibst, Daniel, in deinem Buch Allein, dass das so ein gewisser grausamer Optimismus ist, zu glauben, dass man das auf jeden Fall erreichen kann, wenn man nur will. Was bedeutet das für dich als alleinstehender Mensch?
Ja, ich glaube, dass dieser grausame Optimismus, das ist so ein Begriff der amerikanischen Philosophin Lauren Berland, wir den alle haben, ob wir wollen oder nicht. Und das Interessante an diesen Idealen der Liebe, an dieser großen Erzählung, ist ja gar nicht unbedingt, dass sie so groß ist und allumfassend, sondern das Interessante ist, dass wir sie verinnerlicht haben. Also sie wird uns überall vorgelebt, sie wird in allen möglichen Filmen, Fernsehserien, Büchern, Zeitungsartikeln inszeniert und das stößt alles auf einen sehr fruchtbaren Boden bei uns, weil dieses Ideal natürlich ein großes Bedürfnis erfüllt. Und zwar das Bedürfnis, eben nicht allein durchs Leben zu gehen. Und gleichzeitig ist es aber so, wie Jo sagt, die Strukturen, in denen wir leben, haben sich so verändert, dass für viele von uns der Alltag ein Überlebenstraining ist, dass wir ein Leben führen, in dem es vielleicht gar nicht so viel Platz gibt für dieses Ideal, das wir verinnerlicht haben. Und ich glaube, dass eine der großen Aufgaben für viele Menschen darin besteht, sich von bestimmten Träumen zu verabschieden, von bestimmten Vorstellungen zu verabschieden und vielleicht auch dieses Ideal der Liebe zu überdenken. Nicht, dass sie es müssen oder nicht, dass es gut wäre, aber manchmal sollte man das überdenken und gucken, ob das für sein eigenes Leben noch passt, ob diese verinnerlichten Vorstellungen tatsächlich noch funktionieren und einen Sinn haben für einen selbst.
Ich habe mit vielen Freunden und Freundinnen über eure Bücher gesprochen und auch alle Texte, die ich drumherum noch gelesen habe. Die Frage nach Freundschaft und wie Freundschaft endet. Sind Freunde Lebensabschnittgefährten oder ist klar, ich muss bei meinen Freunden bleiben und ich muss mich melden? Immer so diese Frage, melde ich mich genug? Und ja, fängt jetzt irgendwie mit jedem neuen Lebensabschnitt, geht immer auch irgendwie ein Freund oder eine Freundin verloren?
Das Ende der Freundschaften.
Ja.
Also ich glaube, gerade wenn wir zwischen Liebe und Freundschaft, das sind ja zwei Konzepte, die, wenn man ehrlich ist und ganz, ganz konsequent das durchdekliniert, auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Ich glaube, man muss klar unterscheiden, eine Liebesbeziehung, zumindest so wie wir sie in diesen Tagen normalerweise propagieren, ist eine Beziehung meistens zwischen zwei Menschen. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass eine Liebesbeziehung, kann man sich vorstellen, wie so ein Bindfaden. Und wenn der mal reißt, dann fallen eventuell eine oder zwei Personen ins Bodenlose oder haben auf jeden Fall keine Stabilität mehr. Und Freundschaft stelle ich mir als Konzept mehr so vor wie ein Spinnennetz. Und in diesem Spinnennetz sind die Freundschaften verschiedene Knotenpunkte. Die können mal fester sein, können ganz dicke Verbindungen sein. Sie können sich aber auch lockern, sie können sich auch lösen. Aber wenn in einem freundschaftlichen Netzwerk mal ein Knoten sich auflöst, dann ist das Netz an sich immer noch da. Das heißt, man wird gehalten, selbst wenn es eine Beendigung der Freundschaft gibt an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, dass man Netzwerk und Bindfaden eigentlich vergleicht. Deswegen ist es nicht immer nur sinnvoll, Liebe gegen Freundschaft auszuspielen. Deswegen spreche ich auch davon, dass Liebe eigentlich eine Spezialform ist von Freundschaft. Weil in einer, zumindest nach meiner Lesart, in einer erfüllten Liebesbeziehung, dann bist du trotzdem mit deinem besten Freund oder der besten Freundin eigentlich zusammen. Und ich glaube dann, wenn man sich das klar gemacht hat, dann ist das alles auch gar nicht mehr so dramatisch. Dann ist die Liebesbeziehung nur ein weiterer Faden in diesem Spinnennetz aus dem freundschaftlichen Netzwerk.
Du hast gesagt, es löst sich vielleicht mal ein Knoten. Und ich glaube, das ist im Gegensatz zu diesem Reißen des Bindfadens, den man einfach mitbekommt, dieses Lösen der Knoten bei Freundschaften manchmal einfach ganz schleichend geht. Und man es vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt. Und sich dann fragt, will ich, muss ich diesen Knoten wieder aufnehmen? Und du, Daniel, schreibst in deinem Buch ja auch über die uneindeutigen Verluste und beziehst das auch auf das Ende der Freundschaft. Und diese uneindeutigen Verluste, die können viel schmerzhafter sein.
Ja, das sind natürlich so Verluste, die eine große Ambivalenz haben, weil wir nicht genau wissen, was wir verloren haben. Also dieser Mensch ist noch irgendwie da, aber wir spüren trotzdem, etwas ist verloren gegangen. Und das ist ein Gefühl, das ich tatsächlich sehr oft hatte beim Ende von Freundschaften. Ich glaube aber auch, dass wir so ein bisschen gucken müssen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt mit der Liebe und der Freundschaft, dass die Liebe eine Spezialform ist von Freundschaft. Ich
glaub, doch, das stimmt.
soziologisch sind das sehr unterschiedliche Beziehungen. Es gibt ja auch nicht diese eine Freundschaft, sondern das ist eine Familie von abstrakten Beziehungsformen. Und wenn wir jetzt uns darüber unterhalten würden, was wir genau unter Freundschaft verstehen, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir alle drei unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Und das ist relativ gut erforscht. Also Menschen haben alle möglichen Freundschaftsvorstellungen. Also manche suchen engere Beziehungen, manche lockere Beziehungen. Manche wechseln im Laufe des Lebens ihren Freundeskreis immer wieder. Andere behalten den Freundeskreis bei ihr ganzes Leben. Also die Liebe ist die große Erzählung, die mit bestimmten Rechten und Pflichten einhergeht und wo wir tatsächlich ein relativ genaues Bild haben, wie das zu sein hat. Freundschaften sind kleine Erzählungen und deshalb ist es vielleicht auch schwerer, sie zu betrauern, wenn sie zu Ende gehen. Und auf die Frage, ob man den Knoten wieder aufnehmen soll. Das Interessante ist, glaube ich, dass Freundschaften nur dann funktionieren, wenn sie wirklich auf Freiwilligkeit beruhen, wenn sie wirklich darauf beruhen, dass man den anderen oder die andere sein lässt, der er oder sie ist. Und das ist wahnsinnig schwer, unter anderem, weil wir glauben, dass oder so erzogen worden und kulturell uns das immer wieder gesagt wird, dass Freundschaft auf Gleichheit beruht, dass Freundschaft etwas ist, wo sich zwei alter Egos treffen. Und das ist, glaube ich, nicht so.
Ja. Nicht zwingend zumindest. Nicht.
Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht so, ehrlich gesagt. Denn, also zumindest in meinem Leben, also wenn ich jetzt so die Freundschaften der unterschiedlichen Lebensphasen vergleiche, und es gibt ja auch natürlich Freundschaften, die nur in bestimmten Lebensphasen stattfinden. Also wenn man so aus dem jungen Erwachsenenleben in so ein älteres Erwachsenenleben tritt, stellt man fest, dass sich vieles verändert und dass viele Beziehungen, auch wenn man es nicht will, enden. Also wenn ich mir das so angucke, in meinem Leben sind es nur die Freundschaften, die geblieben sind, die, wo es wirklich grundsätzliche Akzeptanz der Andersartigkeit der anderen Person gab. Und eben nicht diese Freundschaften, wo man so einen Rausch der Gleichheit hatte, wo man sich ganz sicher war, dass der andere oder die andere genauso denkt wie man selbst. Das sind, glaube ich, schöne Momente, aber wenn das etwas ist, was eine Freundschaft tragen soll und ich glaube, gerade wenn man jünger ist, wenn wir jünger sind, glauben wir, dass das genau das ist, was Freundschaften ausmachen, ja, dann hält es, glaube ich, nicht.
Ich stimme zu. Jetzt mit der Differenzierung bin ich voll bei dir. Ich glaube, man braucht eine gemeinsame Wertebasis irgendwie schon. Also es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass ein, sagen wir, faschistischer Milliardär mit einem anarchistischen Bettler zusammen eine Freundschaft begründet. Einfach aus Statusgründen schon. Ne? Also, aber wenn man gemeinsame Wertebasis hat, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann ist die Unterschiedlichkeit der Personen eine notwendige Bedingung für eine dauerhafte Beziehung, weil man ja auch im anderen vielleicht so eine Art Komplettierung des eigenen selbst auch sucht. Es gibt ja diese romantische Vorstellung, dass zwei Freunde sich so gut ergänzen, weil sie eben auch unterschiedlich sein dürfen, dass man das, was einem selber fehlt, im Freund wiederfindet und man sich selber komplettieren kann.
Nur eine Variation dieses Gleichheitsgedankens. Ne? Also letztlich
Nee, wieso? Nee. Die Unterschiedlichkeit ist eine Notwendigkeit.
Aber die auf eine Komplettierung hinausläuft.
Ich sage ja, romantischer Gedanke, aber damit kann ich schon was anfangen. Also bei meinem besten Freund ist es ganz eindeutig so, der hat Dinge, die ich bewundere an ihm und die ich vielleicht sogar gerne hätte, aber nicht habe. Und ich glaube, unsere wirklich jahrzehntelange Freundschaft basiert auch darauf, dass wir uns gegenseitig bewundern für die Dinge, die man selber nicht hat. Das ist eine Respektfrage, eine Augenhöhefrage.
Ich würde auch versuchen, das so nicht zu idealisieren in so einem Sinne. Ich glaube, wie du es tust mit dem besten Freund. Oft sind es natürlich diese wirklich wichtigen Beziehungen in unserem Leben, die uns auch jahrzehntelang begleiten, die dann dieses Ideal füttern. Das Interessante ist natürlich, dass es so schwer ist, diese Ideale loszulassen. Und ich glaube, es liegt genau daran, weil Freundschaft halt so vielschichtig ist, weil es so eine große Familie von Beziehungsformen ist, weil man sie einfach schlecht definieren kann. Und deswegen gibt es das Bedürfnis, das irgendwie zu definieren. Und deswegen gibt es genau das Bedürfnis, an diesen Idealisierungen festzuhalten, die also in meinem Leben zumindest meistens ein Hindernis darstellen. Denn also fast alle meiner Freunde und Freunde sind nicht immer für mich da. Ich möchte gern denken, dass ich immer für sie da bin, aber es stimmt wahrscheinlich auch nicht.
Aber ich würde schon auch sagen, dass dieses Ideal der Freundschaft bei mir da ist und dass ich gerne hätte, dass ich weiß, meine Freunde sind immer für mich da und ich weiß, ich bin immer für meine Freunde da. Und ich glaube aber, in der Beschäftigung mit dem Thema ist es für mich auch ein, um das zu sagen, uneindeutiger Verlust zu merken, das stimmt so nicht. So wie du es gerade gesagt hast, es gibt Momente, da denke ich nicht an meine Freunde. Es gibt viele Momente, da denke ich, ich müsste mich mal melden, aber ich tue es nicht. Aber ich weiß auch, in den richtig krassen Momenten, wir hatten jetzt im Freundeskreis einen Todesfall einer Mutter. Da ist alles egal, da ruft man trotzdem an. Und ich glaube, das ist dieses Netz, das dann wirklich auffängt. Und das ist vielleicht dann wirklich da, weil es so flexibel ist und gar nicht verlangt, dass man immer anruft und immer in Kontakt bleibt. Aber in dem Moment, wo die Mutter stirbt, da bist du da.
Was du beschreibst, ist eigentlich genauso ein Loslassen von Idealen. Ne? Also du hast bestimmte Ideale im Kopf, wie oft muss man sich melden und was sollte ich machen, um diese Freundschaft im Leben zu halten, um ihr gerecht zu werden. Und dann, wenn man solche Ideale loslässt, dann bekommt man ein großes Geschenk. Und das ist eben die reale Beziehung, die du beschreibst in dem Moment, wo du natürlich anrufst, wenn etwas so Schlimmes passiert. Und ich glaube, die meisten von uns haben, ja, eine gewisse Angst und klammern uns deshalb an diesen Idealisierungen fest, die wir auf unsere Beziehungen stülpen. Aber wenn man diese Angst loslässt, bekommt man halt dieses Geschenk dieser echten Beziehung, dieser echten Begegnung.
Aber was ihr beide gemeinsam habt, ist eigentlich fast gleich in euren Büchern steht, Freundschaft ist vor allem Freiheit. Und du, Jo, beschreibst so schön dieses Paradoxon, dass Freundschaft Freiheit und Stabilität ist.
Ja, tatsächlich ist es ja, also das, was wir gemeinhin als Freundschaft bezeichnen, und wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, jeder sieht irgendwie was anderes darin, das ist ja eine Beziehungsform im Gegensatz zum Beispiel zur Liebe, die irgendwie institutionalisiert wird, die durch die Popkultur, aber auch durch den Staat ganz klare Regeln gegeben bekommen hat. Es gibt Eheverträge, es gibt Unterschriften, die ich leiste, wenn ich jemanden heirate. Eigentlich war das ja mal eine Liebesgeschichte und dann gibt es sogar einen Standesbeamten, es gibt ein Ministerium, das sich darum kümmert. Also ein wahnsinnig bürokratisches Konstrukt, in das wir so Leitplanken gegossen haben. Und bei der Freundschaft gibt es das alles nicht. Also es darf alles und nichts sein im Grunde. Man hat im Idealfall, und ich sage mal, das ist vielleicht auch die Frage, wie man das Ideal definiert. Also allein das Gefühl zu haben, dass ich habe da in meinem Buch am Anfang diese Geschichte, ein Mann ist mit seiner neuen Freundin unterwegs in Südfrankreich, baut irgendeinen Mist und sie lässt ihn sitzen. Und er sitzt dann irgendwann ganz allein in Südfrankreich, ohne Geld, ohne Trinken, ohne Essen. Und wen ruft er an? Seinen besten Freund. So, das ist natürlich auch ein bisschen eine kitschige Vorstellung, aber allein das Gefühl, jemanden zu haben, der im allergrößten Notfall da ist, ob das dann stimmt oder nicht, ist fast egal. Nur dieses Gefühl der leichten Geborgenheit, des Haltes, das bringt eine Freundschaft auf der einen Seite mit. Auf der anderen Seite ist es nach meinem Auffassen auch ein Kennzeichen einer Freundschaft, dass man sich eben auch mal wochenlang nicht melden kann, ohne dass es gleich irgendwelche Verwerfungen gibt in dieser Beziehung. Das heißt, die totale Freiheit, ich melde mich jetzt mal 3 Wochen nicht. In einer Liebesbeziehung darf man sich das nicht erlauben. So. Das heißt, also das sind jetzt so ganz praktische Freiheitsgefühle, die man einfach hat, weil man nicht die ständige Verpflichtung fühlt. Und man hat also eine, auf der einen Seite eine totale Haltlosigkeit, man kann sich fallen lassen, wie man will. Und gleichzeitig hat man eine Stabilität, die aber eben nicht schriftlich fixiert ist, die keine Grenzen setzt.
Ja, ich finde auch. Und was du beschreibst, das wurde relativ gut soziologisch erforscht. Also tatsächlich ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten etwas passiert, dass Menschen immer mehr Freundschaften führen, die genau so eine Rolle erfüllen, genau diese Rolle der Selbstreparatur. Das heißt, eben weil Liebesbeziehungen kürzer werden, eben weil sie konfliktanfälliger werden, haben viele Menschen Freundschaften, ja, die sie emotional wieder auffangen, von denen sie das Gefühl haben, wenn mich jetzt diese große Liebesbeziehung verlässt, dann bin ich trotzdem nicht alleine. Also wenn ich in Südfrankreich ohne Geld sitze, dann kommt jemand angeflogen. Ist das eine wahre Geschichte oder hast du die ausgedacht?
Die ist ausgedacht.
Okay.
Manches in dieser Geschichte ist auch wahr, aber sie trifft, also wie bei so vielen fiktionalen Geschichten, sie trifft die Wahrheit, meine Wahrheit trifft sie sehr genau.
Also es war nicht Südfrankreich, sondern Südengland oder
sowas. Ob sie wirklich so passiert ist, das darf ich natürlich nicht verraten.
Und wie ist es ausgegangen? Darfst du das verraten oder?
Es ist ausgegangen, dass am Ende eines wirklich langen, langen Tages der Mensch am anderen Ende des Telefons sagt, sag mir deine Adresse, ich hole dich jetzt ab. Oh. Und macht zick und dann ist manches wieder gut.
War aber nur eine Raststätte in Wuppertal.
Côte d'Azur klingt halt viel, viel besser.
Ist hübscher, das
Und wenn man wahrscheinlich lieber aus Wuppertal abgeholt werden würde, als von Côte d'Azur.
Ich habe es am Anfang ein bisschen anklingen lassen. Über Selbstgenügsamkeit würde ich ganz gerne sprechen, weil es für mich so ein bisschen den Unterschied macht zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Und ich habe das Gefühl, dass sogar Selbstgenügsamkeit in Freundschaften viel einfacher ist, weil man sich selbst genug ist und weil man vielleicht, wenn man nicht in einer Paarbeziehung ist und da nicht jemand ist, der jeden Tag sich um einen sorgt, man viel mehr verpflichtet ist, sich um sich selbst zu sorgen und dass Selbstfürsorge und Selbstgenügsamkeit eher möglich ist, wenn man alleine ist. Und Daniel, du schreibst in deinem Buch über so eine Episode, als du im Moment der tiefsten empfundenen Einsamkeit das Alleinsein gesucht hast. Also du hast dir eine kleine Ferienwohnung auf Fuerteventura gebucht und hast da gelesen, an dir gearbeitet, bist gewandert. Hast du dieses Alleinsein dann als eine Möglichkeit gesehen, Selbstgenügsamkeit und Selbstfürsorge dich darin zu üben?
In jedem Fall. Und ich glaube, dass gerade wenn wir Phasen der Einsamkeit durchmachen, die wir eben nicht wirklich gestalten können, genau diese Sachen als erstes fortgehen. Ne? Also als erstes hört man auf, Sport zu machen und dann hört man auf, gut zu essen und so weiter. Also das, oder ich zumindest. Was du beschreibst, also dieser Aufenthalt auf der Insel, der eigentlich nur ein Monat sein sollte und dann 2 Monate war genau das für mich, wo ich das wieder entdecken konnte, wo ich wieder die Möglichkeit für mich gefunden habe, diese Zeit allein zu gestalten. Und und ich glaube, gerade diese, also jetzt an dieser Pandemiezeit geraten so viele von uns in die Situation, wo sie halt zu Hause sitzen und merken, ich kann es nicht mehr gestalten, ich bekomme es nicht mehr hin. Und diesen Schritt dann zu machen, eben doch Yoga zu machen oder eben doch ein gutes Buch zu lesen. Ich glaube, dieser Schritt fällt einem total schwer. Und für mich war das genau diese Zeit. Also es war ziemlich toll. Ich habe jeden Tag Yoga gemacht. Ich bin jeden Tag 2 Stunden spazieren gegangen, habe gearbeitet und gelesen. Auch wichtig, ich habe auch gearbeitet natürlich. Also es war kein Urlaub.
Beneidenswert.
Ja.
Ist ja genau das, was sich so viele ersehen und erträumen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Alleinsein ist der Luxus der Dauervernetzung. Gerade wenn man, da unterscheiden wir uns, wenn man, wie ich zum Beispiel, eine Beziehung eingegangen ist, eine sogenannte romantische Beziehung, dann geht das ja nicht so einfach. Dann kann ich ja einfach sagen, ich bin jetzt mal 2 Monate weg, tschüss dann. Ne? Also vor allem, wenn dann auch noch irgendwie Familie und Kinder und so ein Kram dranhängt, dann ist man ja noch weiter einfach einkorsettiert, ob man will oder nicht. Ne? Das ist dann ganz, ganz schwer, da rauszubrechen. Da staut sich bei manchen zumindest so ein Kessel auf, der dann irgendwann explodiert und dann kommt der ganz große Ausbruch und dann wird dann die Familie verlassen und dann muss man jetzt alles und ich bin jetzt weg und so. Das gibt es ja manchmal und ich glaube, das ist ein Symptom davon, dass wir in normalen Alltagsstrukturen zu wenig Zeit haben, allein zu sein und, und uns mit uns selber zu beschäftigen und mal auch nochmal zu reflektieren, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Was wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal machen? Oder was ist denn dieses Leben, was ich gerade führen will? Da fehlt vielen, glaube ich, die Zeit und die Muße und vielleicht auch einfach der Wille dazu, weil es natürlich auch anstrengend ist. Es war bestimmt für dich auch nicht einfach zu sagen, ich hau jetzt mal ab.
Ja. Und das wollte ich auch sagen. Also ich glaube nicht gar nicht, dass wir das nicht machen, weil wir zu wenig Zeit haben oder so, sondern ich glaube einfach, wir wollen es eigentlich nicht. Ne? Das ist halt anstrengend, das ist herausfordernd. Man müsste vielleicht was ändern in seinem Leben. Und es ist immer viel einfacher, ja, dem Leben so zu folgen, den Strukturen zu folgen, in denen man lebt. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Kessel nicht auch eben bei allein lebenden Menschen so aufbricht. Wahrscheinlich gibt es da gar keinen so großen Unterschied. Für mich klingt es ein bisschen so, als würdest du etwas auf die Beziehung projizieren, was ja, du vielleicht selbst erlebst. Also vielleicht sind es eher die inneren Strukturen, die den Menschen das Gefühl geben, also wir können in dieser Beziehung nicht alles machen, was ich will, als die Beziehung selbst. Man könnte zum Beispiel auch zu zweit nach Lanzarote oder Fuerteventura fahren.
Und klar, also der wesentliche Limitationsfaktor sind Kinder. Die gehen halt in die Schule. Das ist quasi nicht vorgesehen, dass man aus diesen Strukturen ausbricht. Das kann man jetzt beklagen, kann man aber auch einfach mal weniger jammern. Ne? Kann man auch so sehen.
Oder aber halt das ist natürlich. Jahrzehnte warten, bis du wieder
fahren. Genau, aber das ist ganz interessant, dass ja auch dann, dass auch das ist ja soziologisch sehr gut erforscht, genau dann, wenn Menschen eine längere romantische Beziehung eingehen und wenn dann noch Kinder dazukommen, dass die Zahl der Freunde in dieser Zeit wahnsinnig runtergeht, weil sie offenbar, ob es jetzt Zeitbudget oder sonstige Budgets sind, offenbar haben sie zu wenig davon. Und in dieser Zeit geht die Zahl der Freunde und Freundinnen zurück. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, auch das ist erwiesen statistisch, geht die Zahl der Freunde wieder hoch. Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen Zeitbudget und der Möglichkeit der Freundschaftspflege zum Beispiel.
Und eine total ideelle Vorstellung wäre ja jetzt einfach zu sagen, ich gehe trotzdem nach Fuerteventura und die Kinder bleiben hier, weil die Idee der Familie ist komplett aufgebrochen und wir erziehen sozusagen in Freundschaften Kinder und Kinder haben mehrere Beziehungen. Also das ist wirklich was wir jetzt nicht erreichen werden und vielleicht was viele Leute auch gar nicht erreichen wollen. Aber ich denke dabei so ein bisschen an, Jo, deine Idee eines Freundschaftsministeriums, ne? Also es geht ja um die Familie. Du hast eben gesagt, Familienministerium gibt es. Diese ganze Familie und Ehe ist total geschützt. Aber was ist, wenn man eben nicht in einem Mehrgenerationenhaus wohnt oder mit der ganzen Familie zusammen? Wer pflegt mich dann im Alter? Und wer kümmert sich vielleicht auch um meine Kinder, wenn ich jetzt mal 2 Monate nach Fuerteventura will? Können das die Freunde machen? Können die das ersetzen?
Interessanterweise hat ja offenbar jemand in der neuen Ampelkoalition auch mein Buch gelesen.
Alle. Ich glaube, alle.
Ich stelle mir vor, wie Christian Lindner nackt im Hotel. Egal. Auf jeden Fall gibt es ja im Koalitionsvertrag die Idee der Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, es ist manchen Menschen in der Politik offenbar aufgefallen, dass unsere althergebrachten Strukturen von Ehe, alle möglichen Eheformen vielleicht noch ein kleines Update brauchen, um genau das nämlich zu befördern. Nicht verwandtschaftliche, also nicht blutsverwandtschaftliche und nicht romantische Beziehungen. Also wenn zum Beispiel ältere Damen und Herren in zum Beispiel in einer alten WG wohnen, dann können die 30 Jahre zusammen wohnen. Aber wenn dann Erna ins Krankenhaus kommt, dann kann Paul nichts machen, weil er ist nicht verwandt, er darf die nicht besuchen, er hat keine behördlichen Befugnisse. In einer Verantwortungsgemeinschaft könnte man quasi so eine Art rechtliche Beziehung light installieren. Wie das alles ausformuliert wird, ist eine andere Sache, aber es steht, der feste Wille steht im Koalitionsvertrag und ich begrüße das, weil ich will zwar nicht, dass der Staat in irgendeiner Weise Einfluss auf den Inhalt der Beziehung hat, aber Rahmenbedingungen schaffen, wie Menschen, zum Beispiel auch Alleinerziehende mit Kindern sagen können, hey, ich habe hier meine beste Freundin oder meine, keine Ahnung, Schwägerin oder die Cousine, die soll quasi einen rechtlichen Rahmen bekommen, dass sie sich auch um meine Kinder kümmern kann, auch vor Behörden oder in Krankenhäusern oder sonst was. Das würde damit möglich werden und ich begrüße das sehr, weil ich glaube, die Politik hat vielleicht auch zu lange gewartet, anzuerkennen, dass es außerhalb von blutsverwandtschaftlichen Beziehungen eben auch Beziehungen gibt, die schützenswert sind. Und so ein rechtlicher Rahmen, ich glaube, das spielt genau unserem Thema eigentlich gerade in die Karten.
Ich finde es auch eine total super Idee. Unter anderem, weil ich den Eindruck habe, dass juristisch und gesetzlich, wie unsere Gesellschaft abgebildet wird, halt von der sozialen Entwicklung vollkommen überholt worden ist.
Und daran was zu ändern, ist, glaube ich, eine super Idee. Ich kenne aber trotzdem niemanden, der seine Kinder 2 Monate allein lassen möchte. Dafür sind sie auch viel zu niedlich.
Was ich aber total interessant fand und bevor ich dein Buch, Jo, gelesen habe, auch gar nicht wusste und was zu diesem Koalitionsvertrag passt, ist, dass man dieses Sprichwort Blut ist dicker als Wasser eigentlich auch andersrum verstehen kann. Dass nämlich eigentlich auch damit gemeint sein kann oder vielleicht sogar gemeint war, und ist, das Fruchtwasser ist dünner als die Blutsverträge, die Blutsbrüderschaft. Das bedeutet eigentlich, naja, wir haben uns die Familie ja nicht mal ausgesucht und deswegen die Blutsbruderschaft oder auch der Blutsvertrag, der ist sogar noch dicker.
Ich glaube, kulturhistorisch war das tatsächlich so. Also das wurde, genau, es wurde mit der Zeit uminterpretiert und eigentlich heißt das, Blut ist dicker als Wasser, halt dieser Blutsvertrag, den scheinbar früher Leute geschlossen haben.
Ja, das hatte was mit Kriegen zu tun. Ne? Wenn du auf dem Schlachtfeld stehst und hast deinen
und besten, geblutet hast. Genau.
Der ist dein besten Kumpel im Sinne von der Typ, dem du ewige Treue geschworen hast mit einer Blutsbrüderschaft zum Beispiel, wurde es besiegelt. Das hilft dir im Kampf viel mehr, als wenn neben dir dein Bruder steht, den du aber nicht leiden kannst. Also das, ja, das ist tatsächlich so. Also die Wahlverwandtschaft, so heißt das ja, die Wahlverwandtschaft kann eine stärkere Beziehung haben als die Blutsverwandtschaft. Und das wurde im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte umgedeutet. Und jetzt sagen wir alle, Blut ist dicker als Wasser. Was ja auch, also wenn man sich mal dieses Sprichwort genau anguckt, Blut, welches Blut ist dicker als Wasser? Welches Wasser? Warum soll Wasser Freundschaft symbolisieren? Das ergibt alles keinen Sinn. Also Wasser ist das Fruchtwasser und Blut ist die selbstgewählte Wahlverwandtschaft.
Also mir ist noch ein Punkt wichtig, der so ein bisschen zum Anfang zurückreicht. Und zwar der Punkt, dass sich unsere sozialen Strukturen, in denen wir leben, natürlich wandeln und dass wir fast immer mit einer gewissen Nostalgie darauf reagieren. Das heißt, fast immer beklagen wir die wahrscheinlich negativen Aspekte dieser Veränderung. Und ich glaube, dass wenn wir über Einsamkeit reden und gerade wenn man sich im Feuilleton anschaut, wie man über Einsamkeit spricht, habe ich oft den Eindruck, dass genau das passiert. Dass Menschen unterschätzen, dass es neue und andere soziale Strukturen gibt und sich die bereits bilden und die schon bereits existent sind und dass die Strukturen natürlich eine Identifikationsfläche bilden, dass sie natürlich für viele Menschen mit einem Aufgehobensein einhergehen. Und oft sind Klagen über Einsamkeit und oft sind Klagen allgemein über das Übel der Gesellschaft und all das Schlimme, was passieren wird, letztlich Klagen über sozialen Wandel. Und ja, ich finde, dessen sollte man sich klar sein. Ich würde immer dafür zu plädieren, sich halt genauer anzugucken, welche neuen sozialen Strukturen es schon gibt. Also wo gibt es schon Freundschaften, wie die Jo beschreibt? Wo gibt es schon Verantwortungsgemeinschaften, ohne dass es dafür extra ein Gesetz gibt?
Daniel Schreiber, Jo Schück, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir auch.
Über Alleinsein, Einsamkeit und den Wert der Freundschaft habe ich heute mit Daniel Schreiber und Jo Schück gesprochen. Mein zweiter Gedanke dazu ist, in einer wandelnden Gesellschaft lohnt es sich, die Beziehungen zu sich selbst und auch zu anderen immer wieder neu zu sortieren. Welchen Wert haben meine Freunde? Will ich mich mal wieder melden oder kann ich akzeptieren, dass meine Lebensabschnittsfreundschaft stillschweigend zu Ende geht? Will ich eine Paarbeziehung leben und wenn ja, wie? Und ist es schlimm, wenn mir das einfach nicht gelingen will? Und wie viel Zeit brauche ich allein, um mich in Selbstfürsorge und Selbstgenügsamkeit zu üben? Ich freue mich über Ihre Anregungen, Gedanken und Kritik. Gerne direkt an der2tegedanke@rbbkultur.de. In der nächsten Woche begrüßt sie hier wieder Natascha Freundl und spinnt die Frage nach dem Ende der Freundschaft noch weiter. In den letzten 2 Jahren sind einige Freundschaften, aber auch familiäre Beziehungen an Verschwörungserzählungen zerbrochen. Wie hältst du es mit der Impfung, kann zur Gretchenfrage werden. Wie man mit diesen Konflikten umgehen kann, das klären wir hier nächste Woche. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Mitdenken.